zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Wir sind zurück bei Zu viel, der Mental Health Podcast. Aktuell sprechen wir sehr viel hier über das Thema Suizid, rund um das Thema Suizid. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis, auch in dieser Folge geht es nochmal um das Thema Suizid, um Suizidversuche. Und wenn dich das Thema belastet, dann hör die Folge bitte vor allem achtsam oder überspring sie und ansonsten such dir jemanden, mit dem du sie gemeinsam hören kannst. Hilfsangebote findest du in den Shownotes. Und an dieser Stelle begrüße ich meinen Co-Host Christian. Schön, dass du da bist.
Hallo Lars.
Und ich begrüße Linda.
Hi.
Hi Linda. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier im Podcast zu sprechen über ein ja doch sehr ernstes Thema. Stell dich kurz vor, also was so, jetzt kommt der schockierte Blick. Nein, also was ist so dein zu viel im Leben, sage ich mal, symptomatisch, was hast du erlebt, dass wir da einfach mal reinkommen?
Also grundsätzlich habe ich Depressionen, seit ich 13 oder sowas bin. Also da war das erste Mal ein Thema. Eine Sozialphobie war ein Thema. Also grundsätzlich Mental Health Themen schleppe ich schon sehr, sehr lange mit mir mit. Und genau, passend zum Thema, vor 8 Jahren hatte ich 2 Suizidversuche. Relativ kurz hintereinander, also dazwischen lagen so 2-3 Monate. Genau, ich würde es so als Krise bezeichnen und ja, habe 2-mal versucht, mir das Leben zu nehmen.
Und darüber wollen wir jetzt in dieser Folge sprechen. Und wir gehen mal damit rein, wenn es für dich okay ist. Also sag auch bitte jederzeit, wenn Themen nicht okay sind. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, vor diesen Versuchen, was war da bei dir innerlich schwer zu tragen? Was war da innerlich bei dir los? Also es kann auch ein ganz großer Zeitraum davor natürlich auch erstmal sein, wenn du sagst, bei dir wurde das halt, oder seitdem du 13 bist, ist halt auch die Depression schon diagnostiziert.
Also bei mir gab es ganz klar einen Auslöser für diese 2 Versuche, nämlich die Trennung von meinem Ex-Freund. Und jetzt rückblickend weiß ich, dass ich schon die Jahre davor in dieser Beziehung sehr emotional abhängig war. Heißt, ich wurde das erste Mal geliebt oder habe das erste Mal mich wertvoll gefühlt. Und dementsprechend ging es mir damit halbwegs gut. Das heißt nicht, dass ich super stabil war, aber für die Umstände war alles gut. Und als das dann wegbrach, ging quasi das Chaos los.
Mhm. Du sprichst ja auch vor, also die Depression mit 13, dann die Sozialphobie, wann würdest du sagen, hat die eingesetzt, diese Sozialphobie, vor dieser Beziehung noch?
Vor der Beziehung, und sie war weg, als ich in der Beziehung war, weil ich auf einmal was wert war und mit ihm quasi vor die Tür gehen konnte. Und vorher hatte ich damit Probleme. Mhm. Und natürlich rückblickend checke ich das total, dass das ein Muster ist und dass da irgendwie ein Sinn hintersteckt. Aber in dem Moment habe ich gar nicht verstanden. Ich habe es einfach nur angenommen und habe gesagt, ja, ist doch super, jetzt bin ich ja glücklich. Jetzt sind ja meine Ängste weg. Cool.
Mhm. Ja. Christian, Sozialphobie, was können wir uns darunter vorstellen?
Wenn wir jetzt Linda fragen würden, die Angst, sich vor anderen zu zeigen, die Angst, mit anderen in Kontakt zu treten, die Angst davor, dass, wenn ich das machen würde, dann denken die vielleicht blöd über mich, dann kommentieren mich die, dann bewerten die mich, dann ist mir das peinlich, dann schäme ich mich davor. Und es ist ja so in der Übersetzung natürlich, du hattest dann einen Freund und hattest dann Auswege, du konntest dann praktisch auch mit anderen sein und du hast dich über deinen Freund gesehen gefühlt und dann brechen 2 Sachen auf dem Schlag weg. Du spürst nicht mehr die Wertschätzung, das Gesehensein, das Angenommensein von deinem Freund und du hast, weil du die Sozialphobie wieder hast, keinen, mit dem du dich austauschen kannst. Das heißt, du bist auf einmal ganz allein auf dich gestellt und dann gibt es wenig Spielraum und dann gibt es auch ganz schnell keinen Ausweg mehr. Und dann geht es in diese Selbstmordgedanken vermutlich oder ist es reingegangen.
Ja.
Wie würdest du das dann letztendlich, wir sprechen ja sowieso, du hast auch in unserem Vorgespräch davon gesprochen, du hast mental viele Päckchen auch zu tragen. Magst du mal beschreiben, wie sich das so im Allgemeinen angefühlt hat, gerade in der Zeit, bevor es zu diesem Versuchen kam?
Es gab ehrlich gesagt kein, also vor dem ersten Versuch gab es keine, nicht viel Zeit, sondern es kam damals raus, dass er fremdgegangen ist. Großer Streit und ich glaube, einen Tag später habe ich das direkt versucht. Also da war nicht viel Zeit. Und dieser erste Versuch, also klar sollte man das immer ernst nehmen, aber im Vergleich war der nicht so ernst zu nehmen wie der zweite. Der war, also ich will es gar nicht kleinreden, natürlich, ich hätte sterben können, aber das war nicht das erste Ziel. Das war mehr Aufmerksamkeit und zeigen, wie schlecht es mir geht und wie schlimm das gerade für mich ist. Und es war vollkommen fein für mich, dass ich dann gegebenenfalls dadurch sterbe, aber das war einfach nicht das erste Ziel von der ganzen Sache.
Das war eher so der große Hilfeschrei.
Absolut, ja.
Ich kenne das aus eigener Erfahrung auch, dass ein Suizidversuch als Hilfeschrei genutzt werden, also es ist ja so oder so ein Hilfeschrei, aber dass das Ziel gar nicht ist zu sterben, sondern dass der Hilfeschrei das Ziel ist. Christian, ordne das mal bitte einmal ein, weil das kann ich nicht einordnen. Aber würdest du sagen, dass es so ist? Also eigentlich will man nicht sterben, man will einfach nur, dass dieses Ganze, dass dieser Druck aufhört und dass man einen Hilfeschrei ausruft? Oder wie ist das einzuordnen?
Ich wäre da ganz genau bei euch. Also beim Suizid geht es selten darum, dass ich das Leben beenden möchte, sondern es geht darum, dass ich meinen Leid, meinen Druck, meine Angst beenden möchte. Und übersetzt, wenn ich dann gerade nochmal sage, bitte schaut's mich an, ich habe eine Not, ich brauche Hilfe, ich möchte gesehen werden, ich möchte Unterstützung, dann würde das ja dazu führen, dass gegebenenfalls genau das weniger wird. Und also Suizid hat eigentlich in der Regel nie was damit zu tun, dass ich eigentlich gehen möchte, sondern Suizid hat, wie du es ausdrückst, vor allem damit zu tun, ich möchte dieses scheiß Leid weghaben.
Ja.
Ich möchte da einen Ausweg haben.
Jetzt hast du gesagt, der erste Versuch, das war einfach mehr dieser Affekt. Ich will, bevor wir auf dieses nach dem Versuch zu sprechen kommen, würde mich interessieren, wie war es bei dem zweiten Versuch, also was ging da in dir vor und warst du zu dem Zeitpunkt irgendwie unter Beobachtung, warst du irgendwie in der Klinik, in Therapie, wie auch immer?
Also die Zeit danach ist für mich, also diese 2 Monate oder 3 Monate dazwischen sind ganz, ganz wild in meinem Kopf, weil ich mich stellenweise erinnere und stellenweise nicht. Ich hatte gar keine Kontrolle mehr über mich. Ich bin natürlich nach dem ersten Versuch, bin ich erstmal in die Klinik gekommen. Da war ich ein paar Tage, dann habe ich mich selbst wieder entlassen. Und ich war dann in der Zeit auch in 2 anderen Kliniken nochmal, hier ein paar Tage, da ein paar Tage. Aber ich wurde auch sehr, sehr manipulativ und wusste, was ich sagen muss, um da so schnell wie möglich wieder wegzukommen. Mhm. Und also das hatte nichts mehr mit mir als Person zu tun. Und alles war quasi nur, ich habe quasi gestrampelt und gestrampelt und mich gewehrt dagegen, dass man mich irgendwo hinstellt, wo ich gerade nicht hin will, dass man mir nicht meine Ruhe lässt. Und zwar, es drehte sich auch in meinem Kopf alles durchgehend um Suizid. Also
diese ganze Zeit da in diesen 2 Monaten.
Ja. Mhm. Also es war alles waren Optionen für mich. Und ich habe immer vorgesorgt, dass ich rein theoretisch, wenn ich gerade mit dem Auto, ich war einkaufen, dann nehme ich ein blödes kleines Messer mit. Einfach, weil darum. Wer weiß, ob ich es noch brauche für mich. Mhm. Also einfach nur, um mich selber abzusichern, dass es rein theoretisch jederzeit so sein kann, dass ich jetzt in der Sekunde entscheide, okay, jetzt ist der Moment. Und ja.
Würdest du sagen, es ist so ein bewusstes Entscheiden? Ich habe wiederum auch schon von Leuten gehört, die sowas einfach in einem völligen Blackout dann gemacht haben, die sich dann auch gar nicht erinnern an den Punkt. Du warst da schon sehr bei deinen Gedanken da. Also du sagst klar, auf der einen Seite ist das sehr verschwommen und ne, kann man das irgendwie noch ein bisschen genauer beschreiben oder ist das sowas, wo, ja.
Als Blackout würde ich es nicht bezeichnen. Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, also es hat nicht mehr viel mit mir als Mensch zu tun gehabt, sondern es war einfach ein Zustand und ja, ein mentaler Zustand, in dem ich einfach nur quasi innerlich die ganze Zeit schreie und versuche irgendwie einen Ausweg oder irgendwie gerade Erleichterung zu finden, dass ich mal 5 Minuten meine Ruhe habe vor mir selber.
Christian, wie ist das? Ist dir was bekannt zum Thema, dass sowas auch im Blackout passiert oder dass dieser Weg in den Suizid hinein mehr bewusster geschieht?
Also ich denke jetzt vor allem an meine Patientinnen, die ich so kenne und die Literatur, die ja umfangreich ist. Blackout, glaube ich, wenn überhaupt. Mir ist es selber nicht bekannt. Würde ich jetzt mal glauben, ist eher eine Rarität. Was eher typisch ist, was ich jetzt bei dir raus verstehe, du warst in so einem Tunnel und hattest keinen Ausweg gefunden. Du wurdest nicht gesehen, warst irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, hat man dich nicht gesehen und der Tunnel ist immer enger geworden und darum hast du mit diesem Gedanken, ich habe keinen Ausweg, aber ich kann ja mir ein Ende setzen und das ist die Erleichterung, das ist, da hast du dich immer mehr drauf fixiert, also dieser Tunnel, diese Enge, du hast ja auch gesagt, diese Enge, das ist eher sehr, sehr typisch. Große Frage ist letztendlich, wieso es nicht gelungen ist. Du warst ja in ein paar Kliniken oder auch vielleicht bei ein paar Profis, dass du Auswegsblicke oder einen Blick, ich kann auch vielleicht ein bisschen nach links oder rechts, das wäre auch eine Möglichkeit, dass das nicht gelungen ist, dass du dir das eröffnen konntest, auch mit der Unterstützung. Was hättest du gebraucht? Später vielleicht hast du es gekriegt, dass du auch andere Wege siehst.
Ich glaube, in der Zeit war ich nicht offen dafür, zum einen, also ich wollte nicht, dass sich irgendwas ändert. Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, ich wollte halt meinen Partner, Ex-Partner, wollte ich zurück. Und es wurde dann quasi umgedreht, mit diesem ersten Suizidversuch habe ich es mir verspielt. Er möchte jetzt nicht mehr und er ist nie wieder für mich erreichbar. Und ich hatte noch, was glaube ich normal in so einer generellen Fremdgehsituation ist, ich hatte super viele Fragen. Ich wusste nicht, was in meiner Wahrnehmung nicht stimmte oder was doch stimmte. Und ich wollte unbedingt mit ihm sprechen. Ob ich ihn jetzt zurückkriege, war eher zweitrangig, sondern eher, ich hatte super viele Fragen und ich wollte mit ihm sprechen. Und das ist mir nicht gelungen. Und da bin ich in so eine Art Sucht fast verfallen. Ich habe ihm überall geschrieben. Wusstet ihr, dass man auf Pinterest Nachrichten schreiben kann? Ich nämlich nicht.
Wusste ich auch nicht.
Ja, ich habe es ausprobiert. Ich konnte ihm eine Nachricht schreiben. Aber ich wurde überall blockiert. Und das zog sich dann halt über diese zwei, drei Monate, dass nur das mein Ziel war. Heißt, gesund sein oder dass es mir als Mensch gut ging, war gar kein Ziel für mich in dem Moment. Sondern nur das Ziel zu erreichen, mit ihm zu sprechen.
Naja, übersetzt hätte es ja was zur Gesundung beigetragen, nämlich dass du eine Erklärung erhalten hättest, warum ist es so?
Ja.
Ich meine, vorher eben auch Sozialphobie, was bin ich wert, bin ich so wenig wert, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich kontrollieren können an mir selber, was hätte ich verbessern können und das ist ja die Idee, wenn ich spüre, meinen Wert spüre, den hast du nicht gespürt, aber dadurch hättest du einen Wert bekommen, dann wäre es besser gewesen.
Ja.
Das war da einfach, da warst du auf der Autobahn.
Genau, ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich bin die ganze Zeit nur gerast und gerast und konnte auch nicht anhalten. Also da kam auch keiner durch. Also keine Klinik, niemand, vielleicht mal 3 Minuten, aber sonst kam da keiner durch.
Das interessiert mich, weil du auch eben gesagt hast, du hast ja dann angefangen, deine Taktiken auszuspielen und zu gucken, ja, ich mache jetzt einen auf gute Miene zum bösen Spiel. Christian, ist das nicht was gerade dann halt auch für Fachleute richtig schwierig wird? Oder ist es etwas, was definitiv auch einberechnet wird und was ÄrztInnen, sage ich mal, relativ schnell durchschauen. Wie ist das?
Also ich kenne einen ganz alten Satz, das Durchschauen, ich arbeite nur mit dem, was mir die Patienten anbieten. Und wenn ich das nicht sehe, dann habe ich vielleicht nicht die richtigen Fragen, die richtigen Angebote gestellt. Und meine Frage wäre da eher, wie offen ist das Thema von den Profis, wie klar ist es angesprochen worden, Natürlich nicht haben sie Gedanken, dass sie sich umbringen. Also so leicht geht es ja meistens nicht. Da kannst du gut manipulieren. Also gefühlt kommt es schon auf den Tisch eigentlich. Mhm. Also das Manipulieren, ich habe mir noch nie den Gedanken gemacht, manipuliert mich eine Patientin.
Okay. Wie ist es bei dir? Dir scheint es ja relativ leicht gefallen zu sein dann auch, wenn man es so hört. Du wolltest dann auch einfach die Hilfe in dem Moment nicht, ne?
Genau, also ich selber kam auch nicht zu mir durch. Also oder mein Kern, meine Seele, wie auch immer man es bezeichnen will. Ich selber hatte immer mal wieder ganz kleine Momente, wo ich dachte, wer ist diese Person gerade, die ich bin? Und wenn ich schon nicht zu mir durchkomme, wie soll jemand anders zu mir durchkommen?
Und dann kam es ja zu dem zweiten Versuch. War in diesem Moment, war da ein Bewusstsein bei dir und war dir bewusst, was du dann tust? Oder warst du weiterhin auf der Autobahn?
Es war ein ganz anderer Zustand. Ein bisschen wie das Ende von der Autobahn, würde ich jetzt, wenn man es verbildlichen möchte. Es war damals so, dass ich Kontakt zu der Mutter von meinem Ex-Partner hatte und sie gesagt hat, sie wird sich dafür einsetzen, dass er mit mir spricht. Es hat ein paar Tage gedauert. Ich war gerade aus der letzten Klinik wieder raus, weil mein Argument war, ich möchte unbedingt Weihnachten zu Hause feiern. Mit Sicherheit wollte ich alleine auf der Couch heulend Weihnachten feiern. Also das war nicht das, warum ich nach Hause gehen wollte. Hat aber geklappt. Und so saß ich dann zu Hause und habe auf diese Antwort gewartet. Und dann kam ein Anruf oder eine Nachricht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, dass wortwörtlich, er wird nie wieder mit mir sprechen. Und da brach tatsächlich das erste Mal so eine Erleichterung in mir aus, weil ich dann wusste, okay, das ist jetzt der Moment, wo ich gehen kann und wo ich aufhören kann zu kämpfen und wo dieses Leben endlich oder der Schmerz endlich ein Ende hat. Und es war das erste Mal, dass ich super ruhig war im Vergleich zu, also nicht mehr dieses Kämpfen. Der Kampf war einfach für mich in dem Moment vorbei. Und es war alles ganz beseelt, wenn man, ja.
Du hast so einen Frieden gespürt.
Total.
Ja.
Also es war im Vergleich zu vorher war es ganz, ganz anders.
Ist da irgendwas bekannt, Christian? Dass so, also so stelle ich mir zum Beispiel so einen Moment auch eher vor, als dass ich jetzt, wie ich zum Beispiel aus meinem Umfeld mit diesem Blackout gehört habe, dass da eher so ein Frieden mit sich selber entsteht.
Ja, es ist ja auch, sag mal, ich bin jetzt sehr berührt natürlich, also vor allem beschäftigt mit der Frage, wieso ging es nicht vorher mit dem Frieden, aber in dem Moment ist es ja, du hast abgeschlossen und in dem Moment ist es ja nichts anderes wie Frieden. Also es ist ja kein falscher Frieden, in dem Moment war es ein ganz echter Frieden. Mhm. Blöderweise war es ein echter Frieden, auch mit dem Gedanken, dass es ein unendlich langer Frieden wird, aber einer, der dann praktisch nichts mehr mit dem Leben zu tun hat.
Ja, das ist das Krasse daran einfach, ne? Und trotzdem hast du dich angekommener gefühlt, sage ich mal, oder dem Ziel näher geführt als in der ganzen Phase vorher. Ja, ich bin auch gerade so, diese Worte haben mich jetzt gerade schon gepackt einfach, ne? Weil das macht was mit einem, dieser Gedanke von diesem Frieden, der dann entsteht.
Und wir dürfen es ja nicht irgendwie schief reden, sondern wenn wir über Selbstmordgedanken reden, dann ist ja genau das die Erleichterung, weil dieses Friedensgefühl ist die Sehnsucht und du hast es ja sogar gespürt.
Ja.
Gell? Und wie sollst du, ich spüre dieses Friedensgefühl, wie gelingt es mir dann sozusagen auf einmal einen anderen Blick zu entwickeln, der gegebenenfalls was mit Schmerz aushalten, Scheiße, was weiß ich, Chaos, Leid zu tun hat.
Total. Kommen wir mal, also es ist dann dazu gekommen. Was ist der nächste Punkt, wo du wieder zu dir gekommen bist?
Ich habe das alles, also ich weiß das noch sehr, sehr genau, wie das alles war. Und das war alles sehr absurd. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch erzählen soll.
Sofern du das... Also klar, und das ist mir auch nochmal wichtig, auch weil du jetzt zum Beispiel, ne, wenn man mal lacht oder sowas, also das ist... Man entwickelt ja auch einen schwarzen Humor, würde ich sagen, voll, dafür. Und ich glaube, das braucht es auch, um das überhaupt verarbeiten zu können.
Damit wir es aushalten können.
Humor
ist ja kein Zynismus. Humor ist ja eine gute Art, was auszuhalten.
Und das ist nämlich nur mal wichtig zu sagen, dass das nicht falsch geurteilt oder beurteilt wird, nur weil wir vielleicht jetzt auch bei diesem Thema mal lachen oder weil vielleicht das dann mal locker ist. das nimmt dem Thema die Ernsthaftigkeit nicht. Deswegen, bitte, ja. Wie du.
Also in der Situation irgendwann, der Körper, also so habe ich es erlebt, der Körper hat doch noch irgendwo einen Überlebenswillen. Und den fand ich doof. Aber, und auch irgendwie der Geist hat auch noch einen leichten Überlebenswillen, der dann irgendwann in meiner Geschichte dann anging,
ja.
Sodass ich eine Nachricht abgesetzt habe an eine Bekannte von meinem Ex-Freund. Er könnte sich jetzt noch melden. Also jetzt gerade bin ich noch da. Auch super dumm. Also natürlich wär ich da irgendwie gedanklich doch wieder bei mir gewesen, dann hätte ich das wohl nicht gemacht. Und daraufhin rief mich die Polizei an, die mir dann erklärt hat, dass es verboten ist, was ich gerade mache und dass es eine Straftat ist, wenn ich gerade mit Suizid drohe. Und ich war schon komplett in meinem Rausch. Also ich habe nur geantwortet, ja, und jetzt? Was wollen Sie jetzt machen? Wollen Sie mich jetzt festnehmen? Ja, machen Sie doch, viel Spaß. Hab dann irgendwann aufgelegt und dann rief mich auch noch der Partner von dieser einen Freundin an, der mich auch noch beschimpft hat, weil es ihr jetzt nicht gut ging. Auch das habe ich noch komplett mitgemacht und habe nur gesagt, ja, das Problem ist gleich gelöst, chill mal. Also bin schon dabei, ich weiß, dass ich scheiße bin.
Das ist ja auch, was mich gerade so schockiert, ist diese Reaktion von Menschen, ne? Also die da mit reinspielen, die natürlich, und das zeigt mir auch wieder, wie wichtig die Aufklärung zu diesem Thema ist, um Leute viel mehr für das Thema zu sensibilisieren, um da überhaupt reinzugehen, weil die Reaktionen sind krass. Also das sind ja so krasse Reaktionen. Ich will gar nicht in das, weil ich glaube, da triggert man viele komplett, wenn wir jetzt so richtig tief in den Versuch weiter reingehen. Deswegen möchte ich einfach aus Gründen sagen, was ist der Punkt, wo du wieder zu dir kommst? Oder wo war der Punkt, dass du sagst, also bist, ne, du sagst jetzt, du warst da noch irgendwie ansprechbar, warst aber schon eigentlich im Delirium irgendwie. Und wie war es danach?
Das Erste, was ich weiß, ist, dass ich dann in die Klinik gebracht wurde. Also ich war im Krankenhaus, da, aber wirklich nur eine Sekunde, als wäre ich weiß auch nicht, wie lange ich da war. Und dann wurde ich in eine Psychiatrie gebracht. Und ja, das war einen Tag vor Silvester. Das war an Silvester. Und draußen waren Böller. Das weiß ich noch. Ja.
Du bist dann auch in der Klinik erstmal geblieben?
Ich bin das erste Mal dann nicht nur ein paar Tage, sondern lange geblieben. Ich war insgesamt 4 Monate da. Die ersten 3 Wochen war ich wie auf so einer Auffangstation, wo man erstmal hinkommt, wo alle erstmal hinkommen. Und das war gar nicht mal so lustig, weil da alle Krankheitsbilder natürlich sehr gemischt sind. Und ich habe mich sehr zurückgezogen und saß eigentlich die ganze Zeit nur in meinem Bett. Und viel mit der Therapie oder so war da auch nicht. Also ich bin, glaube ich, nur zum Essen rausgegangen. Und danach bin ich auf eine andere Station gekommen, die mehr so betreutes Wohncharakter hatte. Da hat es nur ein bisschen gedauert und relativ schnell kam ich da mit den Leuten gut klar. Und es war eine Gemeinschaft. Und man hat alle, wie in so einem kleinen Häuschen, haben wir da alle zusammen gewohnt. Und Freundschaften haben sich entwickelt. Freundschaften in Anführungsstrichen, weil, also, ne, man kennt sich jetzt erst eine Woche oder so. Und das hat mir tatsächlich auch sehr geholfen. Also ich muss auch sagen,
du warst in der Zeit auch nicht manipulierend zu dir selber oder dass du wieder mir geht's gut und alles ist wieder super.
Nee, das Ding war komplett durch. Das erste Mal habe ich es einfach zugelassen. Ich glaube, weil halt dieser eine Moment da war, wo ich abgeschlossen habe und den Kampf quasi aufgegeben habe. Und deswegen war die erste Zeit dann eher kampflos. Ich mache das jetzt alles einfach mit. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sehen wir dann, aber mir bleibt ja nichts anderes, als das jetzt einfach gerade mal alles mitzumachen.
Christian.
Das Interessante ist ja, dass du ja dann sagst, die Menschen waren eher angenehm für dich. Da scheint diese Sozialphobie, ich zeige mich nicht, das scheint da wenig gewesen zu sein in der Gruppe. Und natürlich genau der Faktor, ich bin in der Gruppe, da gibt es andere, vielleicht andere, die auch gleiche Gedanken haben, die das Gleiche gemacht haben, die gleiche Sorgen haben und ich bin sozusagen, ich kann mich da zeigen und dann ist es natürlich das erste Mal ein anderes, ein Gegengefühl. Leben geht ja doch, weil ich mich zeigen kann. Ich habe noch eine Möglichkeit, außer sterben. Das sind vielleicht so die ersten Empfindungen dann gewesen, dann in der Gruppe.
habe da mal eine Frage, wo ich hellhörig werde, ist nochmal der Punkt, sie war erstmal auf einer Station, wo alle Krankheits- oder wo viele Krankheitsbilder aufeinander kommen. Sowas habe ich auch in der Vergangenheit mal miterlebt. Und ich sehe das auch immer ein bisschen kritisch, dass ich denke, wie soll man da wirklich wieder zu sich finden oder wie soll man da heilen, wenn man von so viel durcheinander umgeben ist? Ist das die Regel? Ist das der normale Weg, dass man da erstmal so und so lange auf so einer allgemeineren Station ist? Wie ist das, Christian?
Ja, also das ist halt unser System in Deutschland und ich gehe mir davon aus, dass es eher eine geschlossene Station war. War nicht mal eine geschlossene Station. Also es gibt halt verschiedene Menschen und bauen wir eine Station in einer Region, ja, wo nur Gleiche sind, vermutlich. Also so ist es. Ist sicher nicht optimal, aber irgendwie wirkt es so ein bisschen so, das ist interessant, dass du dich dort einlassen konntest.
In der Station danach dann, ne? Das war dann aber erst die mit dem
Wohncharakter. Ja, aber du bist ja auch, also gefühlt, wenn es keine geschlossene wäre, hättest du ja auch wieder gehen können, genauso wie sonst.
Ja, ich hatte... Also in meinem Kopf war halt alles quasi abgeschlossen. Dieses Leben, was ich hatte, war abgeschlossen. Deswegen hatte ich auch auf einmal nicht mehr den Willen, da rauszugehen, weil was soll ich denn in dieser alten Wohnung, wo ich mal mit ihm gelebt habe? Da gibt es nichts mehr zu holen. Was soll ich da zurück? Und deswegen, das ganze Kapitel war irgendwie abgeschlossen. Deswegen war es nur noch ein Existieren. Und wenn man mir sagt, ich soll jetzt in der Klinik existieren, dann tue ich das, bis es dann halt irgendwann mehr positiver wurde.
Mhm. Was mich interessiert, dein Umfeld, Freunde, Verwandte, je nachdem, haben die reagiert letztendlich?
Ich hatte kein großes Umfeld mehr. Mhm.
Auch wahrscheinlich durch die Sozialphobie gegeben, oder?
Nee, schon kurz vorher irgendwie hat sich, jetzt rückblickend, vielleicht hat sich einfach so schicksalsmäßig gefügt, dass es irgendwann in die Richtung ging, keine Ahnung. Aber die meisten Leute, die ich vorher so hatte, waren schon nicht mehr an meiner Seite. Durch diese 2-3 Monate sind auch die letzten irgendwie verschwunden. Mhm. Selbst meine Schwester hat sich dann distanziert, weil sie gesagt hat, also sie war damals schwanger, hat gesagt, das kann ich nicht. Mhm. Verstehe ich auch total. Also ja. Und mit meiner Mama hatte ich auch keinen Kontakt. Die hat kurz versucht, also sie wurde dann kontaktiert, hat kurz versucht, irgendwie einzugreifen. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, aber wir müssen jetzt nicht so tun, als wären wir hier jetzt irgendwie gut miteinander.
Also euer Verhältnis war allgemein
genau
schon nicht so.
Ja. Deswegen, mein Papa hatte ich noch, ja, der hat sein Bestes gegeben, aber irgendwie, der ist jetzt auch nicht so der Mensch, der überhaupt zu mir durchdringen konnte und kann. Also da waren wenig Leute wirklich, denen ich überhaupt die Chance gegeben hätte. Und wenn, dann kam keiner von denen durch und hat sie halt selber aufgegeben.
Okay, verstehe. Wie war es denn so in der Zeit danach in der sozialen Interaktion letztendlich mit Menschen? Also dieses da jetzt zu merken, okay, ich werde verstanden oder hier sind Menschen, die meinen Weg auch besser verstehen. Wie hat sich das dann angefühlt?
In der Gemeinschaft, also innerhalb dieser Station kam ich super gut mit allen möglichen Leuten klar. Es war irgendwie, ja, Familie, Klassenfahrt, irgendwas in die Richtung. Außerhalb ging halt nicht. Also ich habe mir jetzt auch nochmal Unterlagen jetzt angeguckt und da sind irgendwelche Wochenpläne mit, ich übe zur Brücke zu gehen. Ich weiß, ich fahre da öfters mal lang. Das sind 100 Meter. Mhm. Also rausgehen war ganz, ganz fürchterlich. Das ging nicht. Aber innerhalb dieser Gruppe war alles super.
Da warst du völlig frei und konntest einfach du sein.
Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Was mich so wundert, dieses Thema Therapie, dass das da so wenig stattgefunden hat innerhalb dieser Wohngruppenstationen, ist sowas normal? Also, dass man da gar nicht so reingeht? Oder möchtest du auch was dazu sagen, Linda?
Die hätte rein theoretisch stattgefunden, wenn halt die Psychologin nicht gerade gekündigt hätte oder im Urlaub war. Rein theoretisch hätte es stattgefunden, aber hat halt nicht. Also, ich habe sie, glaube ich, einmal gesehen.
Sprechen wir hier von einem personellen Problem?
Genau.
Das große, so ein Therapiepunkt ist ja auf jeden Fall diese Gemeinschaft gewesen, die du gespürt hast. Das Problem ist halt wahrscheinlich dann im Nachgang, wie kriegst du den Übergang hin? Irgendwann mal musst du ja vielleicht auch ein bisschen weiter raus aus der Bubble oder den Horizont wieder weitermachen. Und natürlich dort, glaube ich, greift vor allem dieses Unterstützungs- oder Therapiepersonal, das normalerweise da schon vorhanden ist, um mit dir zu üben, um mit dir zu schauen. Und das würde mich nochmal oder vielleicht auch alle Hörer nochmal interessieren. Also jetzt wirkst du ja so, dass du einen Schritt weiter bist, auf jeden Fall mal aus der Bubble raus bist. Da muss es ja noch einen Weg gegeben haben dahin. Ja.
Auf den wäre ich jetzt nämlich auch noch zu sprechen gekommen. Was hast du alles gemacht bis heute? Das sind ja schon auch, ist eine Zeit.
Also erstmal in so Richtung Ende der Klinik, ich wollte auch nicht gehen. Also ich habe es immer versucht, je länger wie möglich da zu bleiben. Also auf einmal das andere Extrem.
Das war ja auch ein Schutz jetzt dann.
Genau.
Die Bubble.
Weil, also ich musste dann so üben, am Wochenende nach Hause zu gehen. Ja, dann manchmal bin ich wieder zurückgekommen, weil das ganz fürchterlich für mich war und so weiter und so fort. Man ist in der Zeit auch für mich umgezogen. Dann wohnte ich auf einmal wieder bei Papa, weil in der Klinik, in der Wohnung, wo ich mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt habe, wollte ich wohl nie mehr wohnen. Und es war alles irgendwie trotzdem scheiße. Und irgendwann musste ich gehen, habe es dann halbwegs ausgehalten zu Hause. Und ich glaube, keinen Monat später bin ich nach Hamburg gezogen. Das ist einfach passiert. Ich habe einfach meine Sachen, also es war eine Flucht, klar. Für mich persönlich meine notwendige Flucht. Mhm. Ich war 4 Jahre da und habe auch, also ich bin meine Familie kaum besuchen gegangen oder so, weil ich hatte immer noch Angst in meiner eigenen Stadt. Und was ist, wenn ich ihm irgendwann mal begegne? Wie gehe ich damit emotional um? Breche ich zusammen? Ja. Oder was passiert mit mir emotional? Ich hatte gar kein Vertrauen in meine eigenen Emotionen da. Und deswegen bin ich diese Flucht angetreten und die war gut.
Einfach magische Kräfte, aber die magischen Kräfte haben dazu geführt, dass du Abgrenzung hingekriegt hast, erstmalig auch mal. Du hast dich ja dann auch gespürt, ich bin in der Lage, das zu managen. Ich kann mich abgrenzen.
Ja.
Also können wir jetzt fantasieren, wieso es funktioniert hat. Es hat funktioniert, aber dieses Gefühl, ich kann mich abgrenzen, das, glaube ich, war ein wichtiges Gefühl für dich.
Ja, total. Und mit der Zeit konnte ich auch wieder in meine Heimat, so für Besuche. Und dann hat sich irgendwann ergeben, dass ich einfach zurückgezogen bin und dann hatte ich keine Probleme mehr. Also ich bin ihm bis heute zum Beispiel nicht begegnet. Es wäre mir aber auch egal. Also
du bist da abgeklärt. Aber du hast du fortlaufend Therapien noch gemacht?
Nein, natürlich nicht, weil warum auch immer, irgendwas in meinem Kopf fand es nicht notwendig, was im Nachhinein dumm ist. Erst letztes Jahr habe ich wieder angefangen, weil die Welt mal wieder so ein bisschen eingekracht ist für mich. Nicht ansatzweise so schlimm wie damals, also ist gar nicht zu vergleichen. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche Hilfe, habe mir einen Therapeuten gesucht, gleichzeitig noch ein Coaching angefangen, also so ergänzend. Und also ich will jetzt nicht sagen Happy Life, aber ich glaube, ich hatte noch nie so einen guten Zugang zu mir selbst wie jetzt.
Ist das, also das... Das finde ich ist eine richtig tolle Aussage. Das muss man mal nochmal fett unterstreichen. Christian, ist das normal, dass Leute dann auch einfach die Flucht antreten oder vor allen Dingen dann auch keine Therapie danach machen, weil es einfach als überflüssig angesehen wird?
Also ich glaube, da gibt es in der Verteilung alle möglichen Facetten. Also irgendwas ist gut gelaufen bei dir. Manchmal braucht es auch Schicksal, Glück oder es ist also... Durch irgendeinen Impuls ist es, bei dir waren es ja zwei, einmal dieses starke Gefühl, ich habe eine Gemeinschaft, ich kann mich zeigen. Dann das zweite Gefühl, ich bin in der Lage, Fäden in die Hand zu nehmen, ich kann mich abgrenzen. Ich habe auf einmal Alternativen und dann braucht es eben auch nicht mehr den einzigen Ausweg. Du hast andere Wege gefunden. Und jetzt natürlich zu sagen, also bevor es wieder ganz gravierend wird, jetzt, heute mit um die 30 bin ich in der Lage, mir Hilfe zu suchen. Ich zeige mich, ich frage auch einfach. Ich zeige mich, das ist natürlich eine tolle Kompetenz, die wir auch allen unseren Hörern mitgeben sollten.
Absolut.
Als Empfehlung.
Und da sind wir nämlich schon fast wieder am Ende der Folge. Es geht immer so schnell bei uns. Und ich finde aber, es war ein sehr, sehr flüssiges Gespräch. Ich hatte vor dieser Folge natürlich ein bisschen mehr Respekt, weil ich natürlich auch nicht weiß, okay, wie weit kann man gehen, wie fühlt sich's an. Wenn du jetzt auf die Zukunft so schaust, das interessiert mich auch nochmal. Wie blickst du jetzt gerade auf die Zukunft?
Relativ positiv. Also ich habe, wie wir schon eben gesagt hatten, ich habe meine Päckchen und mentale Problemchen. Problemchen klingt irre. Ja, ich rede über mich, deswegen rede ich es irgendwie klein, aber eigentlich ist es natürlich nicht klein. Und das wird mich auch immer begleiten. Aber ich weiß, dass ich das Schlimmste hinter mir habe. Und das hat mich auch relativ zeitnah nach diesen zwei Versuchen und dieser Zeit irgendwie wieder beruhigt, weil ich dachte, naja, es kann ruhig nochmal scheiße werden, aber so schlimm wird es halt nicht mehr. Du hast das Schlimmste hinter dir, entspann dich.
Das ist schön, das klingt sehr hoffnungsvoll, oder?
Naja, also sagen wir mal übersetzt ist es, du hast gelernt, was auszuhalten. Mhm. Und du bist aus einer kompletten Ausweglosigkeit mit viel Schmerzen hast du es überstanden, du hast es ausgehalten und dieses Aushalten stärkt dich natürlich, macht dich selbstbewusster. Das heißt, das nächste Mal, wenn Päckchen packen kommen, ich habe auch eine Ressource, ich kann das aushalten.
Absolut. Also das merke ich immer wieder und es gab auch in den ganzen Jahren immer mal wieder Momente, wo ich an Suizid gedacht habe, aber ich habe auch immer meiner Familie gesagt, wenn ich das dann erzählt habe, das hat nichts damit zu tun, dass ich das jetzt tue, sondern einfach nur, dass es ein Gedanke in meinem Kopf ist.
Und wir dürfen das, ich habe das ganz häufig mit meinen Patientinnen, wir dürfen das denken. Es ist ein sehr, sehr natürliches Muster, weil natürlich wie bei dir und wie bei uns allen gibt es Entlastung. Wir dürfen damit spielen, wir dürfen uns damit auseinandersetzen. Das sollte eben kein Tabu sein, sondern das gehört zum Leben.
Ich habe tatsächlich heute Nacht dafür meiner Meinung nach die Lösung gefunden, weil Kontrolle ist das Stichwort. Ich habe mich selbst die ganze Zeit jahrelang, bis heute Nacht, ist eigentlich crazy, gefragt, warum ich immer mal wieder an Suizid denke. Nur denken, nicht tun. Kontrolle, weil ich nichts unter Kontrolle habe und wenn ich daran denke, nehme ich mir die Kontrolle zurück.
Ganz genau. Du nimmst die Fäden in die Hand. Du bist zu dem, der agieren könnte.
Ja. Und das war heute Nacht voll die Einsicht für mich. Und irgendwie macht es auch okay für mich selber oder noch okayer, dass es manchmal halt einfach so ist. Es ist noch ein Riesenunterschied, ob ich das dann durchziehe und mich bei niemandem melde oder was auch immer. Das sind alles zwei Paar Schuhe. Dran denken ist aber okay.
Und was würdest du Leuten draußen sagen, denen es eben nicht gut geht, die vielleicht strugglen? Und was wäre deine Botschaft an Menschen draußen?
Ich glaube, Akzeptanz ist ein guter Punkt. Sich selbst und seine Gedanken ein Stück weit akzeptieren oder versuchen zu lernen zu akzeptieren. Und ein bisschen, also natürlich, wenn man in einer ganz schweren Phase gerade, da braucht man auch meine Worte jetzt gerade nicht. Ne? Aber grundsätzlich bin ich gerade an dem Punkt, wo ich selber für mich rausfinde, was einfach alles okay ist. Es ist okay, dass es mal schlechte Tage gibt, dass es gute Tage gibt. Das ist normaler, als ich selber mir manchmal erlaube. Und ja, einfach seinen eigenen Kopf ein bisschen beobachten und lernen zu akzeptieren, dass manches einfach so ist, wie es ist und es ist okay.
Christian?
Also ich finde, das kam jetzt so von der Tiefe raus und war so überzeugend und so klar. Das Problem ist, du fühlst es und es braucht manchmal einen langen Weg, bis es zum Fühlen kommt, weil der Verstand allein, wenn wir dem sagen, akzeptierst es, funktioniert nicht. Es war so schön, wo ich dich jetzt gesehen habe, weil es war so richtig von unten raus. Es baut ein Vertrauen auf, natürlich, bei dir.
Und damit fasse ich das Ganze auch nochmal so ein bisschen zusammen. Ich mache heute keine große Zusammenfassung, weil irgendwie, finde ich, steht das Thema und die Gedanken stehen da jetzt auch für sich einfach auch. Und Suizidgedanken oder allgemein auch mal den Gedanken, das muss ja nicht sofort ein Suizidgedanke in dem Sinne sein, sondern auch einfach nur mal das darauf rumdenken, das kann auch mal okay sein und das ist auch in Ordnung. Du hast nochmal gesagt, Kontrolle ist irgendwie für dich das Stichwort geworden. Und ich finde, Gedanken sind ja am Ende auch Zustände, keine Wahrheiten. Sie gehen vorbei, auch wenn sie sich teilweise absolut anfühlen, wie du das jetzt auch beschrieben hast. Reden kann in diesem Fall wirklich Leben retten und Hilfe annehmen ist sowas von stark und das finde ich einfach beeindruckend, wenn Leute da bereit sind, Hilfe anzunehmen und ich hoffe, dass viele da draußen die Kraft haben, sich Hilfe anzunehmen und ansonsten kann man sich natürlich auch an die 0800 111 0111 oder die 116 123 wenden und bei akuten Fällen natürlich auch an die 112 und an diesem, ja, an diesem Punkt möchte ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, vielen Dank, dass du dabei warst und deine besondere Geschichte mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne.
Danke, Linda. Danke, Lars.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tönz Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tönz Feuerborn.